SWR 2 Podcast.
Ich finde das total geil, dass das bei uns Hexenwerk heißt. So, oh, das ist kompliziert, da muss eine Hexe im Spiel gewesen sein.
Und auf der anderen Seite,
die Erklärung ist nicht ganz modern.
Ja, für die Briten ist Raketenwissenschaft wohl noch unfassbarer als Zauberei.
Hexen sind schon krass, aber Raketenwissenschaftler, wow. Mhm.
Hallo zusammen, es ist Freitag, das heißt, es ist Zeit für eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit mir, Julia Nestlin, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Und mit mir, Eneas Roch, ich bin Mathematiker und Buchautor.
Wir schauen für euch ja jede Woche, was es so für skurrile Studien, spannende Forschung und Diskussionen in der Wissenschaftswelt gab und worüber wir auf jeden Fall mal dringend sprechen müssen diese Woche ist...
Dass ein neues Weltraumteleskop, was ins All startet, hoffentlich nächste Woche. Und wir fragen uns, was geht dieses Mal wohl schief?
Wir klären, in welcher Wissenschaft denn eigentlich wirklich die schlauesten Leute arbeiten.
Wir sprechen über eine aktuelle Forschungsarbeit, die vermutet, winzige Meerestierchen haben mitgeholfen, dass es hohe Gebirge gibt, dadurch, dass sie gestorben sind.
Oh. Und wir besprechen eine Frage von der letzten Folge, was nämlich Medizinleute eigentlich gegen ihren Kater machen und ob auch was dran ist, dass sie sich nach Feiernächten wirklich Infusion legen, habe ich von gehört. Da haben wir uns tatsächlich. Wir haben uns Unterstützung für die Beantwortung dieser Frage geholt von Luis, dem TikTok-Notfall-Sani, und von Julia, die kennt ihr vielleicht von Doc Fischer von der Sendung und vom YouTube-Kanal.
Dann würde ich sagen, Fakt ab. Julia, hast du schon mal einen Fehler gemacht und es erst viel zu spät gemerkt?
Ja, tatsächlich. Es gibt eine Geschichte von meiner Reise nach Vietnam. Ich stand am Flughafen, am Gate, als ich gemerkt habe, dass ich auf meinem Visum meine Reisepassnummer falsch geschrieben habe. Visum war also ungültig.
Schlecht.
Ja, das hätte man natürlich vorher merken können. Also ja, ist eine andere Geschichte, aber ja, ich habe schon mal einen Fehler gemacht und es viel zu spät gemerkt.
Bist du noch in Urlaub gefahren?
Ich bin noch in Urlaub gefahren. Das Zurückkommen war nicht ganz so gut. Aber andere Geschichte.
Ja, auf jeden Fall, der Verlust hielt sich offensichtlich in Grenzen. Das ist schön zu hören. Das ist aber gar nichts gegen das Technologieunternehmen Perkin Elmer. Die kennen sich aus damit, wie man was verbockt und das erst richtig spät merkt.
Oh je.
Die haben in den 1980er Jahren einen Spiegel angefertigt für das Weltraumteleskop Hubble. Mhm. Das war ein unfassbar teures Projekt und als Hubble dann endlich fertig war, nach vielen Jahrzehnten ins All geschossen wurde, da kam das erste Foto und es war Schrott. Das war unscharf.
Okay,
verschmiert.
Und dass das einfach unscharf sein könnte, das hat vorher keiner gemerkt.
Dass dieser Spiegel im Eimer war, hat vorher keiner gemerkt. Es gab wohl eine Qualitätssicherung. Im Internet steht, es gab aber bei dieser Qualitätssicherung keine handfesten Kriterien, es gab keine Tester von außen. Ja, und so genau haben die Leute, die ja getestet haben, das auch gar nicht gesehen, diesen Spiegel.
Okay, also es ist wie wenn jetzt mein Auto beim TÜV ist und dann jemand kommt und sagt, ja, also wir bleiben mal vor der Werkstatt stehen, das wird schon passen. Oder die schauen genau, dein Auto an statt meins oder einen Bauplan nur und sagen, ja, TÜV, das wird
irgendwie
laufen.
Sowas, ja, passt schon, Stempel drauf hier, zack. Ne?
Oh je, okay, also bei Hubble ist das alles schiefgelaufen. Was haben Sie denn dann gemacht? Wie haben Sie das repariert?
Ja, es musste einer hinfliegen natürlich mit dem Space Shuttle.
Oh Gott.
Und sie haben das dann ganz aufwendig im Weltall repariert. Und jetzt in der nächsten Woche, da startet ein neues Weltraumteleskop, ein neues Hubble, kann man sagen. Das steht auch überall Nachfolger von Hubble, aber ist nicht so ganz richtig. Ist für Nerds ist Hubble und das Neue, die fotografieren in einem anderen Wellenlängenbereich. Anyway,
okay.
Das James Webb Weltraumteleskop soll starten. JWST oder für seine Freunde Webb.
Mhm.
Und ich frage mich, wenn das jetzt nächste Woche losgeht, haben die jetzt bei der NASA und bei der ESA und bei der kanadischen Raumfahrtagentur schon schwitzige Hände so, oh je, was haben wir diesmal nicht gemerkt?
Es gibt eine kanadische Raumfahrtagentur?
CSA.
CSA, es hört sich ziemlich cool an, wusste ich nicht. Guck mal, wieder was gelernt.
Wie eine Krimiserie, ja.
Mhm.
CSA Stuttgart. Ja, also die kanadische Raumfahrtagentur ist da auch dabei. Der ganze Kasten, der kostet 10 Milliarden Dollar. Und jetzt gibt es ja keine Space Shuttles mehr. Wenn das Ding jetzt kaputt ist und man merkt es erst im Weltall, dann ist es kaputt. Dann ist Pech, würde ich sagen.
Ich hoffe, das Qualitätsmanagement hat diesmal ein bisschen besser gearbeitet, ne?
Ich glaube, das hofft die NASA und das hofft die ESA auch, ja.
Könnte denn jetzt noch irgendwas schiefgehen oder sind sie jetzt wirklich mal safe und haben irgendwie noch ein zweites Teleskop mitgeschickt und die richtigen Spiegel und Ersatzteile?
Ich glaube, das mit dem Spiegel, das passiert denen nicht nochmal. Aber was schiefgehen könnte, habe ich mir überlegt, ist, dass das Ding falsch gewickelt ist. Denn diese ganze Sonde, dieses ganze Teleskop, das ist so riesengroß, das passt gar nicht an Bord der Rakete, die das hochschicken soll. Und deswegen haben die das zusammengefaltet.
Wie so ein
Gleitschirm
oder wie?
Das ist ein riesiges Origami.
Ah, okay.
Ja, genau. Das ist also der Sonnensegel, was die Sonde dann vor Hitze schützen soll. Das ist so groß wie ein Tennisplatz. Der Spiegel ist so groß wie zwei Etagen in einem Haus. Und das alles ist geklappt und gefaltet und soll sich erst im Weltall entfalten.
Okay, wow, da sind richtige Origami-Künstler am Werk, oder? Also es muss ja richtig krass geplant sein. Das kann ja nicht einfach so sein, sorry Houston, wir hätten da nochmal ein Problem. Ich habe da vorne das Metall falsch gefalzt. Es ist jetzt dann doch irgendwie ein Schwan rausgekommen oder so.
Nochmal einfalten, nochmal von vorne bitte.
Oh je, okay. Gut, also wir gehen jetzt davon aus,
geht nicht dass sie es gut reingeklappt haben. Okay. Ja, die haben bestimmt auch nicht gestopft. Von wegen, noch 10 Meter Tuch überkommt, stopf einfach mal. Hauptsache, der Koffer geht zu. Ich glaube, das ist ordentlich gemacht. Aber trotzdem, das wird wochenlang dauern, bis das komplett ausgeklappt ist.
Faszinierend.
Und da hätte ich ein bisschen Bammel, dass das gut klappt.
Kann ich total verstehen, ja, okay. Aber ansonsten, es gibt ja bestimmt auch noch andere Sachen, die schiefgehen können. Ich hoffe, Sie haben genug Speicherkarten eingepackt.
Die neuesten Fotos aus dem Weltraum können wir euch leider nicht zeigen, denn die Speicherkarte ist voll.
Oder ja, sie ist voll. Oh je, was könnte noch passieren?
Oder den Farbfilm vergessen.
Oh. Okay, oder sie haben in die falsche Richtung eingestellt, machen Selfies, statt dass sie entfernte Galaxien fotografieren. Who knows?
Sie fotografieren nur die Erde, nur von oben.
Ja. Kann das denn eigentlich irgendwie dreckig werden? Also mit Sternenstaub oder Asteroiden, kann das irgendwie dem gefährlich werden? Muss da niemand irgendwie hoch mal zum Putzen?
Gute Frage. Also da oben fliegt ja alles Mögliche mal rum.
Mhm.
So ein Steinkrümmel oder so. Also kaputt gehen kann das bestimmt. Ich würde sagen, das ist kaputt dann. Dann hast du Pech gehabt. Also ich glaube nicht, dass das Space Shuttle Programm extra dafür nochmal aufgelegt wird, dass da oben noch einmal zum Staubwischen hingeht.
Hoffentlich haben Sie das in Betracht gezogen bei Ihren Qualitätssicherungen. Aber gut. Also.
Ja, das könnte sein. Es ist aber, wir wollen jetzt ja nicht so das Böse, das Schlechte heraufbeschwören. Es ist auch schon was gut gegangen.
Okay,
beim Webb. Das Weltraumteleskop wurde nicht von Piraten geklaut.
Nein, sind Piraten eine wirklich reale Gefahr gewesen?
Tatsächlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch jetzt ein Scherz. Piraten. Aber das Ding ist nicht nur zu groß, um aufgefaltet in die Rakete zu passen. Das war auch zu groß, um es per Flugzeug zum Weltraumbahnhof zu bringen. Also musste es per Schiff dahin gefahren werden. Und da hatten die halt Angst, dass unterwegs ein Pirat sich denkt, oh prima, 10 Milliarden teures Teil, das kralle ich mir. Und deswegen war das streng geheim, wann und wo die langgefahren sind.
Nächstes Thema. In welcher Wissenschaftsdisziplin arbeiten wohl die schlauesten Menschen oder auch welche Disziplin ist eigentlich am schwersten? Oder also sind bestimmte Forscherinnen und Forscher signifikant intelligenter als der Rest der Menschheit mit einem Abi in der Tasche? Ines, was würdest du sagen? Gibt es da so eine Disziplin, wo du direkt sagst, ey, das sind richtige Brains?
Also ich glaube, die intelligentesten sind bestimmt Psychologinnen, weil die IQ-Tests machen, die sollten doch... Die machen die bestimmt so, dass da rauskommt, dass sie selber die Schlauesten sind.
Dann sind sie vermeintlich die Intelligentesten, ja.
Ja klar, wäre doch blöd, einen Test zu machen, bei dem man selber nicht der Beste ist. Mhm. Ja. Oder Ingenieurin, das sind doch so Allrounder, Problem lösen, was bauen. Wobei, es gibt ja auch solche und solche. Ne? Gibt ja auch Werkstofflerinnen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Steine kaputt kloppen.
Das braucht auch eine Ausbildung. Für mich ist es, glaube ich, so, tatsächlich so theoretische Mathematik und Physik ist für mich eine absolute Blackbox. Ich glaube, das müssen richtig krass intelligente Menschen sein, die da arbeiten. Und ich bin auch oft beeindruckt von Philosophinnen, weil die wirklich sehr, sehr arg nachdenken. Ne? Aber wir sind nicht die Einzigen, die sich darüber streiten, wer denn jetzt vielleicht am intelligentesten sein könnten. Das British Medical Journal veröffentlichte gerade eine Studie mit Forschung dazu. Die machen das immer an Weihnachten. Die veröffentlichen da immer etwas kuriosere Forschung. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für uns. Jetzt geht es darum, sind Neurochirurgen oder Neurowissenschaftler intelligenter als Leute, die im Luft- und Raumfahrtingenieurwesen arbeiten?
Gerade die?
Der Hintergrund ist, es gibt im Englischen den Satz, come on, it's not rocket science, so im Sinne von, stell dich nicht so an, das ist jetzt ja wirklich keine Raketenwissenschaft, was wir hier machen. Oder dann auch eben den Ausdruck, come on, it's not brain surgery. Also stell dich nicht so an, wir machen jetzt hier gerade keine OP irgendwie am Hirn, ne? Also es ist gerade keine Gehirn-OP. Und das ist wohl eine eine Diskussion, wie das entstanden ist und was dann jetzt ja wohl dran ist, wo sich diese Neurochirurgen und Neurowissenschaftler, die es untersucht haben, vom King's College London gedacht haben, das müssen wir jetzt ein für alle Mal klären.
Also, auf jeden Fall, ganz dringende Forschungslücke.
Ja, so Neurowissenschaftler untersuchen Neurochirurgen, also egal wie das dann am Ende ausgeht mit der Intelligenz, aber ich glaube, es sagt auch schon was über sie selbst aus, wenn sie sagen, wir sind so wichtig, dass man uns erforschen muss. Ne? Vielleicht sind sie auch einfach ein bisschen eitel. Naja, auf jeden Fall.
Aber ich finde es trotzdem spannend. Ich finde das auch spannend, weil immer wenn einer sagt, es ist doch keine Raketenwissenschaft, denke ich, Rakete bauen ist, glaube ich, ganz schön kompliziert. Also ich finde es kompliziert, Raketenwissenschaft.
Auf jeden Fall.
Gleichzeitig gibt es aber auch sehr einfache Teile. Und dem auf den Grund zu gehen, finde ich vollkommen richtig, weil es gibt tatsächlich schwierige Teile daran und nicht so schwierige. Und ich glaube nicht, dass Raketenwissenschaft das Allerschwierigste ist.
Ah,
man sagt ja zum Beispiel auch nicht, was hast du gerade gesagt, Philosophie? Come on, das ist doch keine Philosophie.
Wir sagen ja im Deutschen tatsächlich eher so, ich glaube, das mit der Raketenwissenschaft ist so ein bisschen eingedeutscht. Eher so, das ist doch kein Hexenwerk, oder?
Hexen, ja, stimmt. Ich finde das total geil, dass das bei uns Hexenwerk heißt. So, oh, das ist kompliziert, da muss eine Hexe im Spiel gewesen sein.
Und auf der anderen Seite,
die Erklärung ist nicht ganz modern.
Ja, für die Briten ist Raketenwissenschaft wohl noch unfassbarer als Zauberei.
So sieht. Also Hexen sind schon krass, aber Raketenwissenschaftler, wow. Mhm. Ich glaube aber, das sehen viele Leute, die das studieren, anders. Ja, also aus den Ingenieurwissenschaften, die sagen, ich blicke da auch nicht mehr durch, für mich ist das hier alles auch Zauberei.
Ja, spannend ist auf jeden Fall dann auch die Frage natürlich, sagen Neurochirurgen dann bei einer OP, come on, es ist keine Raketenwissenschaft, und Raketenwissenschaftler sagen, come on, es ist gerade kein Gehirn-OP.
So oder so, ich möchte in keinem Fall tauschen. Ich möchte nicht das Gehirn operiert kriegen von einem Raketenbauer und ich möchte nicht in einer Rakete fliegen, die einen Gehirnchirurg gebaut hat.
Ja, sie sollen auf jeden Fall das machen, was sie am besten können. Und die Neurowissenschaftler haben das Ganze jetzt eben untersucht. Sie sagen eben, ne, Brain Surgery, also Gehirn-OPs, Neurochirurgie und eben auch Luft- und Raumfahrtingenieurwesen wird einfach als besonders schwierig angesehen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, müssen die Leute, die diese Disziplinen denn ausführen, die das machen, besonders intelligent sein?
Und wie haben die das gemacht?
Also, die haben einen Intelligenzvergleich gemacht, den sogenannten Cognitrons Great British Intelligence Test. Also es
Ach
ist
ja,
nicht,
den.
Nee, ja genau, hat mir auch sofort was gesagt. Es ist jetzt nicht so ein klassischer IQ-Test, wie wir den irgendwie aus der Schule kennen, sondern das ist einer, der so ein bisschen auf Kognition, Planen, Argumentieren, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, auch emotionale Verarbeitung wohl guckt. Und das ist einer, der wurde auch schon mal von der BBC relativ weit verteilt. 18.000 Leute haben da schon mal mitgemacht vor einiger Zeit. Und das ist natürlich dann eine super Grundlage zu sagen, hey, wir haben hier eine riesige Vergleichsgruppe. Und jetzt gucken wir nochmal, wir geben diesen Test auch an Luft- und Raumfahrtingenieure und an Neurochirurgen. Und im Endeffekt haben jetzt dann nochmal 329 Ingenieure mitgemacht und 72 Neurochirurgen aus Europa, Kanada, USA, UK. Und die mussten mindestens einen Bachelor aber in der Tasche haben, ne? Also Undergraduates, die durften nicht mal. Das kann sich ja auch jeder, also viele sind ja auch NC-frei, vielleicht wollten sie daher so ein bisschen einschreiben, kann sich ja erstmal jeder. Du musst das schon geschafft haben.
Übrigens, weißt du, ich bin Raketenwissenschaftler, im Ernst? Ja, im ersten Semester.
Genau, also sie haben diese ausfüllen lassen und dann haben sie die Ergebnisse natürlich verglichen. Was kam raus? Also wenn wir jetzt erstmal uns angucken, ne, der Ursprungsstreit waren ja Neurochirurgen versus die Rocket Science beziehungsweise die Luft- und Raumfahrtingenieure. Es ist rausgekommen, Neurochirurgen können im Vergleich zu den Luft- und Raumfahrtingenieuren besonders gut und schnell semantische Probleme lösen. Klingt sehr verklausuliert. Hä? Es heißt aber beispielsweise, ich sage dir ein seltenes Wort, ein Fremdwort und du kannst mir relativ schnell irgendwie herleiten, was es bedeutet. Das ist ein semantisches Problem.
Das können die Neurochirurgen gut.
Mhm.
Ja. Muss man noch Latein lernen heute, wenn man Medizin studieren will?
Ja. Latein und Griechisch wahrscheinlich hilft da einfach ziemlich. Ne? Das müssen die anderen wahrscheinlich nicht machen. Und dafür, Luft- und Raumfahrtingenieure sind aber besser in Sachen aufmerksam sein und in mentaler Manipulation. Ziemlich crazy.
Mentale Manipulation? Was ist das? Das ist so, sie sind ruhig und entspannt. Ja, sie wollen die Rakete kaufen. Sie wollen die Rakete wirklich kaufen. Ist das mentale Manipulation oder ist das was anderes?
Ich dachte auch so, okay, yo, Raketenwissenschaft.
Sie wollen die Rakete wirklich kaufen.
Ist offensichtlich
wenn
doch.
Wenn sie wach sind.
Doch näher an Astrologie dran, als wir dachten. Aber nein, gemeint ist Manipulation eines Objekts im Kopf. Also zum Beispiel, ne, dieses klassische, du kriegst einen Würfel und sollst ihn drehen und mir dann sagen, welche Zahl vorne ist, wenn du ihn dreimal nach rechts und zweimal nach hinten gedreht hast. Das ist mit mentaler Manipulation gemeint, genau.
Okay. Und das können die Raketenwissenschaftler besser als die Neurochirurgen.
So ist es, genau.
Und wie ist es mit uns Normalos?
Also die coole Nachricht ist im Vergleich so zu allen Normalos, sage ich jetzt mal, die mitgemacht haben, in Anführungsstrichen, haben die Luft- und Raumfahrtingenieure keine signifikanten Sonderfähigkeiten gezeigt. Also wenn du es werden willst, diese Karriere steht dir offen. Es stimmt überhaupt nicht, dass man da besonders mega das Ultrabrain sein muss. Ich will dir das jetzt nicht absprechen, dass du ein Ultrabrain bist, aber also auch insgesamt, das ist einfach was, das könnte jeder und jede, die zumindest in dieser Vergleichsgruppe auch war, auch schaffen. Finde ich ganz cool.
Ich finde, sie haben keine signifikanten Sonderfähigkeiten. Das ist eine sehr schöne neutrale Formulierung.
Überhaupt nicht wertend. Genau.
Und, nee, gar nicht.
Und die Neurochirurginnen, die haben im Vergleich zur breiten Masse signifikant bessere Fähigkeiten gezeigt im Probleme lösen, im Schnellprobleme lösen. Aber sie sind signifikant langsamer darin, sich an Dinge zu erinnern.
Das heißt, kurz gefasst, wir können weiter sagen, komm, das ist doch keine Raketenwissenschaft, wenn wir finden, irgendwas ist einfach, oder?
Wenn wir finden,
oder würdest du lieber sagen, na komm, das ist doch keine Gehirnoperation?
Also am ersten Mal gemerkt, die Intelligenz von Neurochirurginnen und auch Luft- und Raumfahrtwissenschaftlerinnen und Ingenieuren, die unterscheidet sich nicht so krass von allen anderen Menschen, zumindest die Vergleichsgruppe, ne? Die hatten ja auch alle zumindest ein Abi in der Tasche. Aber im Grunde, also nur weil jemand jetzt irgendwie intelligenter sein sollte oder nicht, das sagt ja eigentlich auch nichts darüber aus, wie anstrengend tatsächlich der Job ist. Ne? Also eigentlich ist das alles so ein bisschen ein schiefer Vergleich. Vielleicht bleiben wir am Ende doch am besten dabei zu sagen, es ist kein Hexenwerk. Vielleicht haben wir in Deutschland einfach die beste Lösung gefunden.
Jede und jeder kennt ja Situationen, in denen man Gleitmittel braucht. Mhm. Julia, was fällt dir ein?
Spontan, ich bin mit dem Fahrrad vorhin gekommen, meine Kette bräuchte dringend mal wieder Öl, wenn das auch unter Gleitmittel läuft. Oder sonst natürlich auch Motoren, Maschinen, ne? Motoröl. Ansonsten, ich meine, bei Gleitmittel denke ich auch an Ultraschall. Zum Beispiel, ne, wenn man ein Baby im Bauch hat, da gibt es ja immer so Gleitmittel, mit dem das dann hier rumgeglitten wird, der Ultraschall. Oder auch die Aktionen, die einem Babybauch vorhergehen, die brauchen ja vielleicht auch Gleitmittel.
All das habe ich mir auch gedacht, ja. Also Maschinen, Ultraschall, Sex. Womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, auch Steine brauchen Gleitmittel. Okay. Gebirge.
Wozu?
Sonst gäbe es sie vielleicht gar nicht. Da muss ich ein bisschen ausholen. Okay. Das ist eine aktuelle Studie von zwei Geologen aus dem schottischen Aberdeen. Und die haben Reste von alten Gebirgen untersucht. Die wollten einer Frage nachgehen. Die haben sich gefragt, solche Gebirge gibt es erst seit 2 Milliarden Jahren. Die Erde ist jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt. Das heißt, in den ersten 2 Milliarden Jahren gab es offenbar keine großen Gebirge.
Okay. Und dann kamen plötzlich Gebirge dazu. Was ist passiert?
Genau. Das haben die sich auch gefragt. Wieso gibt es plötzlich nach 2 Milliarden Jahren große Gebirge? Vorher aber nicht. Und die haben sich jetzt so Reste von alten Riesengebirgen angeguckt. Überall auf der Welt. Nordamerika, Brasilien, Grönland, Afrika, Sibirien, Australien, China. Und haben festgestellt, überall das gleiche Bild, überall haben sie in den Gesteinsschichten riesige Ablagerungen von Graphit gefunden.
Moment mal, Graphit, das ist doch das, was im Bleistift auch drin ist, oder? Das schwarze Zeug.
Genau, das Zeug, genau. Ah, genau, Kohlenstoff. Okay. Bleistifte haben sie nicht gefunden, glaube ich. Jedenfalls, also Graphit, dicke Schichten aus Graphit. Und jetzt kommt der Klopper. Sie glauben, dieses Graphit, das war bei der Entstehung der Gebirge super wichtig als Gleitmittel.
Okay, weil dann die Platten besser gerutscht sind. Also wenn ich mich dunkel an meine Geomorphologie-Vorlesung erinnere, entstehen ja Gebirge dadurch, dass...
Du hattest wirklich eine Geomorphologie-Vorlesung?
Ja, ich habe da sogar eine Klausur drin geschrieben.
Oh.
Eine meiner Ausflüge in andere Fächer. Also dass zwei tektonische Platten ja aneinander stoßen und dann Faltengebirge türmen sich dann deswegen auf, oder? So.
Genau, in der Knautschzone, so habe ich das auch verstanden. Ich habe da keine Vorlesung zugehört. Die knallen aneinander und dann schieben die sich so gegenseitig da in der Mitte einer Knautschzone was hoch. Mhm. Und die Überlegung von diesen beiden Geologen war jetzt, die Gesteinsschichten, die sind eigentlich ziemlich kantig und schroff. Und wenn die so übereinander krachen, dann müssten die sich eigentlich verhaken und verkanten. Und das dürfte überhaupt nicht so locker alles ablaufen. Aber wenn da Graphit dabei ist, super geschmiert, alles toll. Die gleiten schön zusammen und schieben sich locker hoch. Ein feiner Faltenwurf entsteht wie bei Michelangelo. Ein schickes Gebirge, wie gemalt.
Aber sag mal, also wenn so zwei Platten sich verhaken, dann entsteht doch ein Erdbeben. Würde das dann bedeuten, in Gebirgen, wo es mehr Graphit gibt, heute noch, gab, wie auch immer, gab es keine Erdbeben?
Keine Ahnung. Aber Leute, wenn ihr das wisst, wenn ihr Experte für Gleitmittel seid, schreibt uns gerne eine E-Mail an faktab@swr2.de. Super Frage. Weiß ich nicht.
Können wir mal zurückspiegeln an die beiden. Das würde mich interessieren.
Ja. Auf jeden Fall sagen sie, das Gleitmittel ist nötig, dass es da ein Gebirge gibt.
Okay, aber jetzt bleibt natürlich für Geologen die essentielle Frage, wenn sie da irgendwelche Bohrungen macht, woher kommt jetzt dieses Graphit in meinem Bohrkern, oder? Also gibt es da irgendeine Erklärung für?
Die sagen, dass das plötzlich da war und vorher nicht, liegt daran, das kommt aus dem Meer. Im Meer ist zu einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe der Geschichte dieser Erde das Leben explodiert und auf einmal gab es wahnsinnig viel Plankton, so kleine Einzeller. Und als die alle gestorben sind, du hast gerade so schön am Anfang so oh gesagt, also ich versuche jetzt auch das nachzufühlen, als die alle gestorben sind, haben sie eine Schicht gebildet und sich nach und nach unten abgesetzt, sind verdichtet worden zu Graphit. Und wenn jetzt ein Kontinent auf einen anderen knallt oder so eine Platte, dann bringt die schon eine Schicht totes Plankton mit als Graphit.
Tipptopp. So ist der tote Plankton auch für was gut.
Ich habe mich gewundert erstmal, Graphit, ich habe auch an den Bleistift gedacht.
Ja.
Und den Bleistift habe ich jetzt nicht als Gleitmittel abgespeichert und erstmal gedacht, also Öl, Fett, Margarine, alles easy, aber Graphit als Schmiermittel, ist das sowas Komisches? Und dann ist mir eingefallen, nee, das gibt's auch im Baumarkt. Kennst du das?
Nee, überhaupt nicht, aber vielleicht ist das die Lösung für meine Fahrradkette.
Vielleicht. Also ich hab's recherchiert und geguckt und habe gesehen, ah ja, Graphit tatsächlich, also als ganz feines Pulver, ist ein Gleitmittel überall da, wo man kein Öl verwenden kann, weil Öl zum Beispiel verharzt oder weil das klebrig wird. Also zum Beispiel in einem Motor, der sehr heiß wird, bei der Metallverarbeitung, da könnte das Öl einfach verbrennen. Oder wo es ganz extreme Kräfte gibt und man sagt, das Öl ist einfach nicht gut genug für besondere Verschleißsicherheit, nimmt man Graphit.
Ja. Hey. Super gut.
Als Gleitmittel beim Sex würde ich es übrigens nicht verwenden, habe ich mir gedacht. Dazu habe ich nichts gefunden. Das war
wie am Strand dann wahrscheinlich im Endeffekt.
Wie am Strand. Nachher entsteht noch ein Gebirge. Nee, ich habe gedacht, einfach allein deswegen Hautverträglichkeit. Und das Graphit ist ja Kohlenstoff. Das ist wie Ruß aus dem Grill. Mhm. Das ist schwarz, das kriegst du wahrscheinlich nie wieder ab.
Aber ist es denn so? Ich meine, Kohlenstoff sagst du als Basis. Wir, wenn wir sterben, werden wir dann ja auch wieder zu Kohlenstoff, so ganz vereinfacht gesagt. Das bedeutet, wir bilden dann ja auch irgendwann eine Schicht. Vielleicht könnten wir perspektivisch auch eine Schmierschicht sein für zukünftige Gebirge?
Vielleicht. Wer weiß, was in 2 Milliarden Jahren die Gebirge brauchen zum Rutschen. Damals gab es viel Plankton, das war zufällig da. Vielleicht sind wir das. Das ist doch eigentlich eine schöne Aussicht, zu sagen, auch lange nach meinem Tod kann ich noch als Gleitmittel arbeiten. Oder als Liebesschwur auch, so von wegen wie, ja, mein Schatz, mit dir möchte ich bis in den Tod hinein, ach, da, wieso so kurzfristig denken, wieso nicht viel weiter? Ich möchte glücklich sein mit dir, ich möchte mit dir eine Schmierschicht werden.
Romantik. Ja.
Aber ich finde das tatsächlich dieser Aspekt, wo läuft das alles hin, das hat mich ein bisschen berührt. Das ist doch eine schöne Message eigentlich, zu sagen, selbst wenn du ganz winzig klein bist, ein winzig kleines Plankton, irgendwann wirst du etwas Großes leisten. Du wirst ein Gebirge bauen.
Aber halt erst, wenn du tot bist. Wir haben es ja zu Beginn der Folge schon gesagt, da ist noch was offen aus der letzten Folge Fakt ab mit dem Titel Popcorn macht total dicht. Falls ihr es nicht gehört habt, wir erinnern uns noch mal kurz. Wir haben herausgefunden, durch eine Studie der Uni Witten-Herdecke, Betrunkene schätzen sich nicht so gut ein, ob sie noch Auto fahren dürfen. Welche Überraschung.
Ach was.
Wir haben auch rausgefunden, Bier oder Wein, Bier auf Wein, Bier unter Wein und welche Reihenfolge hat überhaupt keinen Einfluss auf den Kater, den wir am nächsten Tag haben. Aber was Einfluss auf den Kater hat, ist offenbar, ob du ein Medizinstudi bist oder irgendwie im medizinischen Bereich arbeitest und eben Ahnung hast oder nicht, was du denn machst, wenn du einen Kater hast. Unsere These aus unserer eigenen Erfahrung im Studium nach anekdotischer Evidenz, nennt man das, glaube ich, ist, Medis feiern mit am härtesten, wissen dann aber eben auch, wie sie schnell wieder fit werden.
Und du bist dem jetzt nachgegangen, hast das überprüft. Stimmt das? Oder ist das jetzt nur so eine Urban Legend, eine Legendenbildung rund um die Medizin?
Ja, das haben wir uns auch eben gefragt und ich habe mich umgehört und unter anderem Luis gefragt, der ist Rettungsdienstler und also wer auf Instagram oder TikTok unterwegs ist, der kennt ihn unter Sprechwunsch 5.
Ja, okay. Als Rettungsdienstler hat er wahrscheinlich öfter mit Besoffenen zu tun.
Der Goldstandard ist, glaube ich, sich eine Infusion zu legen oder man nimmt einfach eine Aspirin bzw. Ibuprofen-Womex am nächsten Tag. Und das, was ja einfach dann tatsächlich aber trotzdem nur hilft, ist trinken, trinken, trinken.
Infusion. Da bin ich hellhörig
aber
geworden.
Aber jetzt kein Alkohol, oder?
Trinken, trinken, trinken. Das konnte er, nee. Aber bei der Infusion bin ich hellhörig geworden, weil davon habe ich auch schon mal gehört, dass es eben so ein Mythos ist, ne, dass Medis sich dann morgens noch die Infusion reinhauen in den Arm und ob das wahr ist.
Ernsthaft?
Ja, ja, ja. Das habe ich mal die Ärztin Dr. Julia Fischer gefragt. Die macht eine Sendung, die heißt Doc Fischer, die gibt es in der ARD Mediathek zum Beispiel oder auf ihrem YouTube-Channel und die erklärt aktuelle medizinische Themen und eben auch Fragen, die uns interessieren für uns. Nämlich habe ich sie gefragt, stimmt es, dass sich die Mediziner nach der Party dann Infusion legen oder gelegt haben im Studium?
Ja, kommt tatsächlich vor, dass sich MedizinstudentInnen Infusionen legen. Also zumindest in den höheren Semestern. Denn man muss ja einen Zugang, sprich die Nadel in die Vene legen können. Und das lernt man eher später, wenn man nämlich die Praktika in den Krankenhäusern macht. Und ja, wir haben das durchaus auch manchmal gemacht. Insbesondere dann, wenn es jemandem so schlecht ging, dass sie oder er nicht mehr trinken konnte. Einfach, weil ihr oder ihm halt so krass übel war. Dann gab es Kochsalzlösung und MCP, also ein Mittel gegen Übelkeit über die Vene. Kochsalzlösung gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Das Mittel gegen Übelkeit zur Injektion jetzt nicht. Aber da haben uns dann gerne auch mal befreundete ÄrztInnen ausgeholfen, die schon einen Arztausweis hatten.
Also man kennt sich ja, und man hilft sich auf, ne, bei den Medis.
So ist das, ja.
Julia hat dann auch noch richtig gut erklärt, warum denn das mit diesem Wasser und dem Elektrolythaushalt so dieser springende Punkt ist eigentlich beim Kater.
Und warum hilft das? Alkohol macht zwei Dinge. Zum einen hemmt es ein Enzym, das normalerweise reguliert, wie viel Wasser und Elektrolyte wir so ausscheiden. Deswegen müssen wir ständig aufs Klo, wenn wir Alkohol trinken. Und Wasser sowie Elektrolytmangel sind eben schlecht für den Körper. Und das zweite ist Alkohol. Also Ethanol wird abgebaut zu Acetaldehyd und Essigsäure. Und diese Stoffe vergiften den Körper tatsächlich ein Stück weit. Und diese Vergiftung, die macht halt Kopfweh und übel und so weiter. Und die Giftstoffe müssen unbedingt ausgeschwemmt werden. Die müssen raus, dann geht es uns einfach besser. Und das erklärt, warum es uns besser geht, wenn wir einmal richtig schön auf dem Klo gewesen sind am Katertag.
Genau.
Und was mache ich, wenn ich jetzt ausnahmsweise gerade mal zufällig keine Infusion zur Hand habe? Wie kann ich da meinen Kater lindern? Ich bin ja jetzt kein Arzt, kein Rettungssanitäter. Elektrolyte, also Salzstangen? Oder was nehme ich da? Gibt es auch so Zeug auch gegen Durchfall aus der Apotheke, ne? Elektrolytmischung.
Ja, genau das, ne? Also das entweder hier Salzstangen und Elektrolyte, hat sie gemeint. Oder eben auch fettige und salzige Gerichte, also die Pizza danach nicht als Grundlage, sondern als Topping dann im Endeffekt. Und die Pizza da vorne hilft natürlich insofern, dass der Alkohol langsam ins Blut geht.
Oh ja, Pizza davor, Alkohol, Pizza danach, das klingt aber sehr kalorienarm. Schmeckt bestimmt auch super jetzt zur Weihnachtszeit. Pizza und Glühwein.
Ja, laut Julia wäre es besser, wenn du heißen Wodka trinkst vielleicht, weil je mehr Zucker und Farbstoffe irgendwie Geschmackszeug und so drin sind, umso mehr Zeug kann dann auch wohl eben im Körper zu Giften umgebaut werden, was dann ja den Kater macht am Ende, ne?
Da gibt es doch auch diese Stoffe, die drin sind, wenn du alkoholische Getränke herstellst. Die entstehen irgendwie bei der Gärung und die heißen schon so. Die klingen genauso wie, das gibt einen üblen Kater. Die heißen Fuselöle.
Boah.
Also es ist nicht das Getränk, sondern es ist in jedem im Whisky drin, im Bier, im Wein.
Ja, das klingt schon so. Aber am besten gegen den Kater hilft natürlich einfach gar nichts zu trinken, ne?
Cool, dass ihr die Woche wieder mit dabei wart. Wir haben spannende Sachen geklärt. Unter anderem nächste Woche startet das Webb-Teleskop ins All. Was kann da noch alles schief gehen? Wir haben geklärt, Luftfahrtingenieurinnen oder Neurochirurginnen sind nicht klüger als wir. Wir haben besprochen, auch Gebirge brauchen Gleitmittel. Und wir haben geklärt, wie der Kater an den Feiertagen möglichst klein bleibt.
Wenn ihr auch gerade dabei seid, irgendwie, ne, uns jetzt zu hören, dann geht doch einfach mal in der App, wo ihr da uns hört, auf Teilen und schickt den Podcast irgendwie an Freund, an eure beste Freundin, dem oder der dieser Podcast auch gefallen könnte. Da würden wir uns super freuen. Und ihr könnt auch super gerne das Glöckchen klicken und uns abonnieren.
Wegen der Weihnachtszeit.
Ja, passend zur Weihnachtszeit das Glöckchen klicken und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und Rückmeldungen und Vorschläge natürlich immer total gern zu uns an faktab@swr2.de. Bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.